Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man trotzdem lacht«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik, organisiere für Sie diese Vortragsreihen, wenn Sie es interessiert. Wir sind mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, in der 27. Folge. Sollten Sie Vorträge verpasst haben aus den 26 Folgen zuvor, dann können Sie sich kundig machen und die nachhören. Wir haben die meisten, nicht alle, aber die meisten, in Ton dokumentiert. Und das können Sie auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz finden. Wo genau? Entnehmen Sie bitte diesen hübschen Faltkärtchen. Da unten rechts steht die Adresse. Da können Sie mittlerweile 250, glaube ich, Vorträge sind da gespeichert, können Sie anhören und sich damit vergnügen. Können Sie zwar nicht das Wohnzimmer mit tapezieren, aber vielleicht Einschlafhilfen finden oder was auch immer. Nun gut, unter diesen Vorträgen finden Sie dann auch einen unseres heutigen Referenten. Wir haben zu Gast Professor Dr. Dieter Schütz. Er lehrt in Köln an der Rheinischen Fachhochschule Köln, heißt sie. Und zwar Designtheorie, richtig, und ist, wie das bei Geisteswissenschaftlern häufig der Fall ist, mit mehr Studienfächern unterwegs gewesen, als ich jetzt auswendig wiederzugeben vermag. Aber unter den Fächern, die er studiert hat, habe ich mir gemerkt, ist vorne dran die Kunstgeschichte. Da war auch die Komparatistik dabei, also vergleichende Literaturwissenschaft. Da war Archäologie, glaube ich, dabei, klassische Archäologie und noch zwei, drei andere Fächer mehr. Wie auch immer, Herr Schütz hat sich für den heutigen Abend vorgenommen, uns ein bisschen aufzuklären darüber, wie sich denn Scherz, Satire, Ironie in der bildenden Kunst niederschlagen. Wir sind sehr gespannt, was er uns dazu erzählen weiß. Im Nachgang des Vortrags können Sie wieder mit uns hier vorne ins Gespräch kommen, aber jetzt erstmal hören und schauen wir, was uns Herr Schütz mitgebracht hat. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag. Danke Ihnen. Bitte? Sonst weniger Licht wollen Sie nehmen?
Ach so, vorne nicht. Das genau. Andere lasse, wunderbar.
Ja, gut. Haben Sie schon eingeschaltet?
Sagten Sie, das dauert. Ja, ja. Jetzt kann man mich hören. Ne? Guten Abend, meine Damen, meine Herren, guten Abend. Herr Friedrich, vielen Dank für die Einladung. Ich habe Ihnen das Thema, kennen Sie? Ich kenne das auch. Und ich habe Ihnen hier projiziert, das, was Sie in der Ankündigung, wenn Sie die gesehen haben, schon erfahren haben, dass ich einen Bogen spanne und das beginnt bei Banksy, einem englischen Künstler, Street-Art-Künstler, Karikaturisten, Sprayer. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Wir kennen nur seinen Namen. Vielleicht ist das auch ein Kunstname, das wissen wir nicht. Und wir kennen ihn also von Spray-Aktionen. Sowas haben wir vor 30 Jahren, vor 40 Jahren schon mal gehabt. Da gab es einen Schweizer, Harald Nägeli, der Betonwände besprüht hat, immer Wände, die ihm nicht gefallen haben oder Situationen, Raumsituationen, die ihm nicht gefallen haben. Wir haben in Köln eine sehr schöne Arbeit am Westportal eines romanischen Baus aus ottonischer Zeit und da wollte die Stadt Köln, also es ist eine Kreuzigung, hingesprüht in ein paar Minuten, da wollte die Stadt Köln, also das bei uns ist, das Ordnungsamt, wollten das wegmachen. Und dann hat aber die Stadtkonservatorin, die damalige, gesagt, das sei ein berühmter Künstler und hat das fixiert. Das heißt, diese Kreuzigung, diese gesprayte, auf die die Kenner stolz sind, ist heute immer noch da zu sehen. Der Banksy hat ein Bild gemalt, ein Gemälde. Und dass es auch als Druckgrafik gibt, also vervielfältigt, es gibt immer Wege, die Dinge auch an den Mann zu bringen für ihn. Er muss also nicht selbst ins Auktionshaus oder auf irgendeinen Kunstmarkt, sondern der hat dafür seine Leute. Dieses Bild wollte er versteigern lassen. Und das hat auch funktioniert. Allerdings wurde während des Versteigerungsvorgangs das Bild geschreddert. Und zwar nur zur Hälfte. Ich zeige Ihnen gleich, wie das war. Der Auktionator hat danach die Käuferin, die den Zuschlag bekommen hat, gefragt, ob sie bei ihrem Angebot bleibt und ob sie das Bild wirklich haben will, denn ist er nun zerstört. Da sind jetzt nur noch ein paar Schnipsel. Und dann hat sie gesagt, doch, ich möchte das schon haben. Die weiß, wer Banksy ist. Und die hatte die Vorahnung, dass das interessant sein würde, eines Tages dieses Bild. Eine Woche später kamen die Anrufe aus vielen Museen, können wir das haben, wir wollen das ausstellen, wir machen eine Banksy-Ausstellung. Und schon steigt der Wert natürlich, denn das ist immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Also irgendein Emirat möchte das Ding sicher jetzt für 2-3 Millionen für irgendein Bötchen haben. Und die Versicherungen kommen und der Wert ist ja interessant, wenn man eben sagen kann, hier hängt eigentlich ein Banksy, aber im Augenblick ist er gerade ausgeliehen nach Winterthur oder in die Nationalgalerie nach Berlin und so. Das ist schon ganz schön. 2-3 Tage später, es gab natürlich viele Presseberichte, hat der Banksy einen Film bei YouTube online gestellt. Sowas ist natürlich heute toll. Man muss keine Pressekonferenz machen und so. Sie kennen das ja alle, wie die Mechanismen ablaufen. Und hat die Vermutung korrigiert, es sei von ihm so geplant, dass es nur zur Hälfte geschreddert wird. Er hat den Versteigerungsvorgang gefilmt und er dokumentiert auch, wie der Probelauf gewesen ist in seinem Atelier, als er das versucht hat zu schreddern. Da hat das nämlich geklappt. Das ist also der Banksy-Film. Bei YouTube zu sehen. Er nimmt natürlich auch die Typen auf, die da so bei Sotheby's verkehren. Also Sekt und kleine Häppchen und dummes Gelaber. Das ist sicher so ein Investmentbanker, der irgend so Pseudo... Das kennen Sie aus Woody Allen-Filmen. Ich weiß nicht, ob man das hinten hören kann. 700.000 ist im Augenblick das Gebot. Also 860.000 Pfund. Sie haben gelacht, also muss ich nicht erläutern, ob das witzig ist. Vielleicht doch die Bemerkung. Natürlich geht es ihm darum, aufzufallen bei diesen Street-Art-Aktionen. Es geht ihm um Kritik, es geht ihm um ein Schmunzeln und wir werden sensibilisiert für die Städte, für das Aussehen der Städte. Und hin und wieder gibt es auch Sachen, ich zeige nachher ein Beispiel, die man gar nicht erkennt. Da muss man jemanden haben, der einen darauf hinweist. Also stellen Sie sich vor, hier hängen überall 3 Leuchten und an irgendeiner Stelle wäre eine 4. Leuchte da. Und das wäre eben eine künstlerische Aktion. Das muss einem ja gesagt werden. Sie zählen ja nicht die Leuchten. Und das ist auch nicht immer die Absicht, dass man das entlarvt, sondern es geht auch um versteckte Sachen. Die Tatsache, dass er nun dadurch in die Presse kam, hat sofort viele dazu veranlasst, das zu paraphrasieren. Also das sind alles Sachen, die ich im Netz gefunden habe. Ich kenne nicht die Entwerfer und die Autoren. So ist das. Das ist natürlich auch ein Teil unserer jetzigen Kultur, dass die Autorenschaft nicht immer klar ist. Das ist aber auch völlig egal. Es wird niemand fragen, wer hat das gemacht. Es sei denn, sie wollen das erwerben. Aber das ist nur, das kann ja auch irgendwas Gefaktes im Netz sein. Es muss ja nicht tatsächlich das Bild existieren. Das kann man ja auch mit Illustrator machen. Das kennen Sie vielleicht von René Magritte am Anfang unseres Jahrhunderts im Zusammenhang mit Dadaismus und Surrealismus. Des letzten, ja, Entschuldigung, ja, ja. Ich muss das immer, das ist gut, dass Sie mich da korrigieren. Ich sage natürlich immer unsere, ich habe das immer noch nicht begriffen. Dass wir, das klingt dann immer so alt, wenn ich sage im letzten Jahrhundert. Aber ich bin ja jetzt 60, ich kokettiere jetzt immer damit, dass ich sage, hier früher nahm Krieg noch die Straßenbahn, so als hätte ich das erlebt, 7, 48. Ne? Und denn die Leute zählen ja da nicht nach, die sagen, ja, der hat das sicher erlebt, den Aufbau. Also im vergangenen Jahrhundert hat Magritte diese Pfeife gemalt, die aber eben keine Pfeife ist. Das sieht aus wie eine Pfeife, es ist aber keine. Darum ging es ihm. Es ist keine Pfeife, sondern es ist das Bild einer Pfeife. Diese Form der Kritik an der Wirklichkeit und an unserer Sprache und eben der Hinweis darauf, dass es unsichtbare Dinge gibt und dass wir manchmal auch gar nicht wissen, ist das jetzt wirklich oder nicht. Das hat hier begonnen. Das hat eine Tradition entwickelt. Ich habe jetzt dafür keine Beispiele mitgebracht, aber es reicht ja, wenn ich das nenne. Sie kennen vielleicht Forrest Gump, ein amerikanischer Film, wo der Protagonist durch die ganzen Staaten läuft. Und der begegnet John Lennon und Lyndon B. Johnson, was gar nicht wahr ist, sondern das ist in dem Film alles gefaked. Aber das ist eben möglich und es ist ja gar nicht, für uns gar nicht nachprüfbar, ob der nun wirklich da gewesen ist, das ist ein Film und das sieht eben echt aus. Das ist ja auch das Prinzip der Fiktionalität, das so zu inszenieren. Und das greift diesen surrealen, dadaistischen Gedanken dann immer wieder auf, dass solche Situationen entstehen, dass sie konstruiert sind, obwohl es gar nicht so stattgefunden hat. Wer dieses Bild von Magritte kennt, wird die Anspielung verstehen. Das ist interessant an der, an unserer Möglichkeit, Kunst zu erkennen. Also wenn ich Ihnen aus dem Alten Testament eine Szene zeige, wo jemand gehäutet wird, dann weiß vielleicht eine Person von Ihnen, wer das ist und was dargestellt ist. Das ist heute nicht mehr so. Wir sind da nicht so informiert. Wir kennen ein paar Geschichten aus dem Neuen Testament, aber wir sind da nicht das Publikum, das da nun jedes Motiv kennt. Das war mal anders, zumal eben Kunst irgendwann ja nur für die Oberschicht war. Und das war dann so ein Vergnügen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und die Bilder zu enträtseln. Solange wir Zeitgenossen sind, werden wir das verstehen. In 30, 40 Jahren wird man das so nicht mehr verstehen. Dann kennt man vielleicht den Magritte nicht mehr. Also ich habe dann bei den Studenten schon manchmal Schwierigkeiten. Die kennen ab Bad Boys 17 alles, aber davor, die kennen zum Beispiel Blade Runner nicht. Und da ist eben irgendwann Schnitt. Ich kann das ja auch nicht verlangen und die wissen auch nicht, was Casablanca, da denken, das ist ein Ort. Ist es auch, ja. Aber so ist das. Damit müssen wir leben. Und ich muss überlegen, ist es vielleicht egal, dass wir Casablanca nicht kennen? Dann sollen die eben Bad Boys 17 kennen. Das ist auch okay. Und ab dann eben alles. Bis heute, bis zu Equalizer oder irgendwas. Also das setzt darauf, dass man das kennt. Und sehr schön gemacht, dass es eben auch die gleiche Type ist. Der hat das dann mal paraphrasiert mit diesem Apfel, der eben keiner ist. Und das ist wieder Banksy. Und er verneint das nicht, sondern schreibt eben irgendwo in der Londoner City, das ist eine Pfeife. Und wenn man das eben Englisch weiß, dann ist das eben tatsächlich ein Rohr. Ein Wasserrohr. Dann hat er einen Rahmen da drum gemacht und zitiert also erneut den Magritte. Das ist in Dover. Da hat der Banksy bei Nacht und Nebel an der York Street die Europaflagge auf die Wand aufgetragen mit Farbe. Und einen Arbeiter auf eine Leiter gestellt. Alles ist gesprüht. Da ist nicht wirklich eine Leiter und ein Mann auf der Leiter. Der entfernt gerade einen Stern. Also das ist der Hinweis auf den Brexit. Das können Sie leider nicht mehr sehen. Das hat der Hauseigentümer entfernen lassen. Dem hätte man sagen müssen, was das ist, von wem das ist und so weiter. Da kann man ja eine Frittenbude voraufmachen und sagen, hier Busse, Eintritt und so. Wer das sehen will, muss was zahlen. Ich mache jetzt einen historischen Bogen. Das ist ein Ritter, der gegen eine Schnecke kämpft. Aus einer Handschrift, frühes 14. Jahrhundert, ein sogenannter Psalter. Das sind liturgische Bücher, in denen Psalmen drin standen. Und dieser Ritter kämpft gegen eine Schnecke. Das ist natürlich nur als Metapher zu verstehen. Aber das Schwierige für uns heute ist, dass wir nicht wissen, was das nun eigentlich darstellen soll. Es ist, das wissen wir durch die medievalistische Forschung, die Kritik an den Rittern, die keinem Kampf aus dem Wege gegangen sind, sondern die jeden, der behelmt ist oder sich schützen kann und bewaffnet ist, kämpferisch entgegentreten. Das könnte die eine Erklärung sein. Ich muss ergänzen, dass wir natürlich bei diesen Dingen nie eine eindeutige Lösung haben. Das ist auch das, was eigentlich so schön ist an den Geisteswissenschaften. Das ist nicht wie Physik. Oder wenn ich Ihnen sage, der Pilz, der ist giftig und Sie glauben mir das nicht, dann werden Sie schon sehen, was Sie davon haben. Das ist bei den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, nicht so. Es gibt nie einen Beweis, es gibt plausible Erklärungen, nachvollziehbare Erklärungen, manchmal auch völlige Rätsel und wir sagen, wir wissen nicht, aber es ist gut gemacht. Und so ist es bei dieser mittelalterlichen Handschrift auch. Man kann allenfalls sagen, das ist eben ein Tier, das hat ein Gehäuse und man kann der Literatur finden, welche Rolle spielt denn die Schnecke im Mittelalter, oder man sieht, was gibt es für Sprichwörter, wo wird Schnecke benutzt. Es gibt sicher auch eine erotische Interpretationsmöglichkeit, dass man sagt, der kämpft gegen eine Frau oder gegen die Aggressivität einer Frau. Und auf der einen Seite haben wir da das Schwert und dann eben, das wird ja häufig auch mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht, sodass eben da Mann und Frau gemeint sind. Aber da haben wir keine eindeutige Lösung für und das ist auch eigentlich gut so. Es gibt diese Darstellung häufig. Hier sieht er wie ein Affe aus. Das heißt also dann, der Ritter ist geäfft. Der ist wie ein Affe. Der ist also dumm. Und das ist sicher satirisch zu verstehen. Darauf will ich eigentlich hinaus. Das ist ja das heutige Thema, dass das sicher eine Form von Bildsatire in dieser mittelalterlichen Handschrift ist. Hier sehen Sie, wie im 15. Jahrhundert, also um 1500, der Giovanni della Porta versucht hat, physiognomische Studien zu machen und festgestellt hat, dass es Tiere gibt, die dem Menschen sehr ähnlich sind. Und wir, oder auch umgekehrt, und wir haben ja tatsächlich bei Schimpfwörtern gelegentlich so Vergleiche und sagen, das ist ein dummes Schwein oder der ist bockig und so weiter oder das ist ein Esel. Also wir benutzen diesen Vergleich ja häufig. Und für die Physiognomie kann man da natürlich eine ganze Menge an Erkenntnis draus gewinnen, indem man diese Tiervergleiche heranzieht. Und der hat das dann immer mit lateinischen Beschriftungen, also an Gustav Rohns, das heißt also enges Gesicht. Das ist der Vergleich mit dem Kuhkopf oder der ruhige Kopf, das Löwenartige. Und das ist sicher alles auch, das ist nicht nur eine Form von physiognomischer Studie, sondern sicher auch satirisch zu verstehen. Das nutzt dann eine Handschrift, die wendet sich gegen Leo den Zehnten, der Papst, der hier auftritt mit vier Personen, die Tierköpfe haben. Und dieser Leo, der von den Reformatoren als Antichrist bezeichnet wird, der übergibt hier einem, das sind natürlich alles Doktores, übergibt einem Geld. Und hier unten in diesem Untertext heißt es, dass er ihm den Kardinalshut verspricht, wenn er ihn unterstützt in seinem Kampf gegen Luther. Ich habe mir das notiert, wie die im Einzelnen heißen. Also die Zeitgenossen kannten die. Deswegen ist das natürlich auch beschriftet. Links ist der Franziskaner Theodor Murner. Der ist als Kater wiedergegeben. Das ist phonetisch zu verstehen. Murner, das klang damals ähnlich wie Miau, deswegen als Kater. Dann Hieronymus Emser als Bock. Der hatte in seinem Wappen den Bock. Johannes Eck als Schwein, rechts neben dem Papst. Der heißt Eck und die spätmittelalterliche Bezeichnung für Eichel ist eben auch Eck, und das war Schweinefutter, vornehmlich Schweinefutter, und deswegen wird er als Schwein dargestellt. Das sind Anspielungen, die der Zeitgenosse, wenn er denn gebildet ist, versteht. Und dann schließlich rechts jemand, der wie ein Hund dargestellt ist. Das ist ein Bild, das um 1520 entstanden ist. Man kritisiert sehr viel im 16. Jahrhundert den Menschen. Es gibt sehr viel moralisierende Literatur, zum Beispiel Erasmus von Rotterdam, über also Lob der Torheit, Laus Stultitiae. Und es gibt das Narrenschiff von Sebastian Brandt, wo der Mensch dargestellt wird, also das war illustriert, als jemand, der sich in einem Narrenschiff bewegt. Und der Mensch ist eben der Narr, der Mensch ist der Dumme. Es gibt also natürlich den törichten Dummen, aber es gibt auch den klugen Narren, der wendet sich ab von dem, was geschieht, weil er das nicht mit ansehen möchte. Hier ist ein Narr, der an ein Rad gebunden ist, wie andere auch, und die göttliche Hand bewegt dieses Rad und dieser Narr fällt geradewegs in sein Grab. Das soll man also als moralische Warnung bei diesem Holzschnitt betrachten. Hier sehen Sie aus dem mittleren 16. Jahrhundert eine Grafik von Pieter Bruegel. Das sind so die beiden großen niederländischen Kritiker, Hieronymus Bosch und Pieter Bruegel, von deren Leben wir allerdings nicht sehr viel wissen. Bei Bruegel wissen wir, dass es eine große Familie ist, eine ganze Malerdynastie. Also Jan Bruegel, Pieter Bruegel der Ältere, der Jüngere und Jan der Ältere und der Blumen Bruegel und so weiter, das sind bestimmt 10 Leute gewesen. Dieser Pieter Bruegel hat die 7 Todsünden illustriert. Hier sehen Sie die Trägheit, also diese Menschen schlafen, liegen, faulenzen rum. Und damit kritisiert er, dass man alles, was um einen herum geschieht, ignoriert. Hier hinten brennt ein Berg und die Zeit verrinnt. Hier ist die Zeit dargestellt und währenddessen gehen die anderen Beschäftigungen nach, ignorieren das oder schlafen. Das ist sozusagen die Illustration des eben erwähnten Narrenschiffes von Sebastian Brandt. Dieses Bild heißt Narrenschiff. Und ist von Hieronymus Bosch. Sie sehen einen Kahn in einer Bucht. Und der Mast ist gleichzeitig ein Baum. Da holt jemand oben eine Rübe vom Mast, der klettert hoch, weil die unten essen und trinken. Um das Boot herum schwimmen einzelne nackt natürlich und holen sich hin und wieder mal was zu trinken. Hier ist jemand, der von einer Nonne, das sind eindeutig Geistliche, diese hier, von einer Nonne verführt wird, aufgefordert wird, doch zu trinken. Aber der wendet sich ab. Der möchte vielleicht Nickerchen machen. Der übergibt sich über den Bootsrand. Und diese beiden grölen mit den drei anderen. spreche ich, ach, der macht die. Gut, dann lege ich den mal dahin. Ne? Ach, der korrespondiert mit dem Mikro. Ne? Die singen Lieder, bei Detlef von Lilienkron heißt das schön, die singen Lieder, die dem Baal gefallen und ihn preisen. In der Mitte sehen sie einen Brotleib, den man auch lesen kann als Hostie oder umgekehrt. Sieht aus wie eine Hostie und das ist vordergründig erstmal ein Brotleib. Sie sehen dann auf dem Teller da unten Kirschen, die natürlich in der Ikonologie eine eindeutige erotische Bedeutung haben. Man sagt ja heute noch Kirschen von Nachbarsgarten, wenn man mit der Nachbarin fremd geht. Und das ist also eine Kritik an der Kirche, eine Kritik an den Geistlichen, die rumsaufen und rumhuren und Lieder singen, die nicht statthaft sind. Vom Peter Bruegel ist dieser Blindensturz, das Bild da von dem Narrenschiff, das hängt im Louvre, das hier hängt in Neapel. Und Sie sehen erstmal fünf Menschen, von links nach rechts kommt. Die sind durch Stöcke aneinander gebunden und Sie sehen dann rechts einen sechsten, der ist in einen Graben reingefallen. Soll ich das ausmachen? Das, auch wenn man... Ich? Ach, der ist das. Ah, ja. Ich dachte, ich belebe das so ein bisschen. Ne? Und nicht so professoral wie unsere Lehrer. Ne? Die standen ja immer nur so da. Und also nicht bewegen vor dem Lautsprecher. Ne? Oder die andere. Aber da ist wieder einer da. Ne? Mehr in der Mitte. Gut. Ich werde jetzt das Ding trotzdem einsetzen, um doch zu wissen, ob es das ist. Ne? Das wird jetzt alles aufgenommen, aber das kann man schneiden. Ne? Mit Sound Edit. So heißt das Programm. Ne? Ich kann ja leider nicht sagen, so hieß das zu meiner Zeit. Also, das sind sechs Personen, fünf sind im Begriffe zu fallen. In den Graben. Weil die über den anderen stolpern. Das sind Blinde. Und diese Blinden haben sich einem Führer anvertraut, der seinerseits blind ist. Das kann natürlich nicht gut gehen. Und das ist also die sogenannte Parabel der Blinden. In der Heiligen Schrift bei Matthäus 15,14 steht, wenn Blinde sich einem Blinden anvertrauen, dann werden sie stürzen wie er. Und das tun sie. Und genau das stellt der Peter Bruegel dar. Die vertrauen also einem, der selber keine Ahnung hat. Und wenn man das Bild länger betrachtet, sieht man, dass das Blinde sind. Die gucken so blöd. Ne? Ist ja klar. Die gucken suchend. Der Blinde ist der Dumme. Bei Bruegel. Blind ist im übertragenen Sinne gemeint. Blind sind die, weil die Kirche nicht sehen und auch nicht zur Kirche gehen. Deswegen ist hier auch so ein großer Bruch zwischen den dem vierten und dem fünften. Das ist die Lösung. Da hätten die hingehen müssen. Dann wären sie sehend. Aber die können ja nicht sehen, die Kirche. Es gibt natürlich auch die genaue Umkehrung. Also bei Max Frisch heißt es und bei Brecht heißt es, die Blinden sind die Sehenden. Das sind die eigentlich Klugen. Mein Name sei Gantenbein, heißt sogar ein Roman von Max Frisch. Da spielt er einen Blinden, der die Welt sehr genau beobachtet. Der ist gar nicht blind. Aber der spielt blind. Und damit sieht man eigentlich mehr, wenn man den Blinden spielt. Ja, weil die Leute dann ehrlich sind. Und dann sagen, ach komm, der ist bescheuert, der sieht das ja nicht. Und dann merkt er, dass sie über ihn sprechen. Oder seine Frau geht fremd, verabschiedet sich 10 Meter vor ihm am Flughafen von ihrem Liebhaber. Und er sieht die und tapst dann das rum. Und dann kommt die auf den zu, ach, das war so langweilig, der Flug und so weiter. Und dann denkt er, ich räche mich. Kommt zu der nach Hause, raucht eine Zigarette und drückt die ins Sofa und sagt, ach Entschuldigung, war das jetzt nicht der Aschenbecher? Hier sehen Sie, wie ein Abt, das ist ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert, wie ein Abt sich auf dem Eis transportieren lässt von Nonnen, der ist so feist, so vollgefressen, dass er sich gar nicht bewegen kann. Und das Ganze, dieser Schlitten, ist ein großer Kieferknochen. Also wird die Geistlichkeit kritisiert und die wird auch kritisiert, weil sie ignoriert, dass das ein großes Risiko ist, so über das Eis zu gehen. Denn hier sind schon welche eingebrochen und auch die sind eingebrochen. Sie sehen hier einen Mönch, einen Mönchskopf, und eigentlich ist der Kopf der Körper dieses Instruments, das der Teufel hier hält. Der bläst also Teuflisches, der singt und musiziert Teuflisches, dieser Mönch. Das ist ein Flugblatt aus dem 16. Jahrhundert. Ich zeige Ihnen hier eine Federzeichnung von Rembrandt aus den 1630er Jahren. Übrigens, by the way, ich finde das interessant, dass seit ein paar Jahren diese Bilder nicht mehr so einfach im Netz sind. Man muss jetzt immer so mit zwei Fingern und rechte Maustaste und sowas machen. Vor 10 Jahren konnte man die noch so haben. Und jetzt gehören die immer irgendwelchem Alami und so, ja. Ich muss also meine Studenten dann immer, in dem Fall nicht, das geht die ja gar nichts an, was ich hier mache, muss ich dann immer bitten, mit Photoshop hier das rauszumachen. Da ist immer so ein A und da steht Alami und so, damit man das nicht klaut oder benutzt. Ihnen ist das sicher egal, aber darauf wollte ich mal hinweisen, das ist sehr ärgerlich. Kann eigentlich nur schlimmer werden. Ja, früher hatten wir Dias. Ne? Das war natürlich praktischer, aber wenn ich mit Dias komme, dann sagen die, jetzt merkt man, dass er 80 ist. Die waren übrigens auch schärfer. Ne? Die Bilder waren besser. Nichts Moiré-Effekt und so. Und man hatte immer einen Hiwi hinten, der geschoben hat. Das war eine Ehre. Also Sie sehen hier eine Rembrandt-Federzeichnung, wo ein Kritiker ein Bild beurteilt. Und drumherum Personal. Und das hier ist der Maler, das sieht man auch am Hut, das ist der typische Künstlerhut. Der scheißt auf das, was der Kritiker sagt. Der putzt sich gerade den Hintern ab und guckt uns dabei an. Der gibt uns den Hinweis, mir ist das egal, was der Kritiker da sagt. Der Kritiker ist auch ein Esel eigentlich, denn der hat Eselsohren. Das ist das, was der Rembrandt über Kritiker sagt. Wir kennen aus den Metamorphosen des Ovid den Ganymed. Das ist dieser hübsche Knabe, der dem Zeus Getränke bringt. Aber der Zeus ist eigentlich mehr an dem Knaben als an den Getränken interessiert. Gibt es eine berühmte Plastik von Thorvaldsen und von Canova. Und hier sehen Sie das Bild, ein Gemälde von Rembrandt, wo der Zeus den Ganymed raubt. Und der Ganymed ist in dem Fall ein kleines Kind. Sie sehen, dass der Kirschen in der Hand hat, dass das wieder eine eindeutig erotische Anspielung. Der pinkelt vor lauter Angst, der Kleine. Der Zeus kommt, wie er das immer macht, in einer Form von Verkleidung. Also der kommt eben nicht als Gott, sondern hier als Adler und raubt den kleinen Ganymed. Das ist sicher auch eine Form, also einmal eine witzige Darstellung und passt zu dem, was hier heute Thema ist. Und zum anderen kann es durchaus auch sein, dass der Rembrandt damit physiognomisch jemanden porträtiert hat, dem er unterstellt, er verhalte sich wie Ganymed. Er sei ähnlich. Das ist der Kardinal Scipione Borghese, nach dem ist die Villa Borghese in Rom benannt. Sehr schönes Museum. Und Der hat sich porträtieren lassen von einem frühbarocken Bildhauer namens Bernini. Der hat auch die Kuppel mitgebaut am Petersdom. Also berühmter, also der barocke Bildhauer in Rom überhaupt. Das ist eine Marmorplastik. Es ist seltsamerweise nur ein Brustbild. Normalerweise lässt man einfach mehr darstellen. Also das ist schon eine ungewöhnliche Form. Ich zeige Ihnen hier ein Detail, weil das hinführen soll auf eine Karikatur, die Bernini kurz danach angefertigt hat. Das Qualitative hieran ist, dass er mit sehr wenigen Strichen den sie präzise charakterisiert. Das hängende Kinn ist breiter als die Stirn. Die Unterkante ist gleichzeitig Oberkante des Kragens. Also mit diesen beiden Strichen gelingt ihm zum einen die Kragendarstellung und die Unterkante des Kopfes. Der Bart, dieser Kinnbart, sitzt da wie so ein Logo. Und der breite Mund, den er eigentlich gar nicht hat, den karikiert er aber so, weil er damit diesen Schnäuzer schön breit darstellen kann. Dieser breite Mund überzeichnet ihn, also betont den Schnäuzer stärker, als wenn er einen riesigen Schnäuzer dargestellt hätte. Übrigens seltsam hier, dass der in der sprechenden Form gegeben ist, das ist ungewöhnlich, dass man so einen rhetorischen Gestus hat bei einem Porträt, also bei einem Bildnis, Büste der Zeit. Die Nase und die Augenbrauen sind im Grunde nur eine Linie. Also das ist der Beginn des Karikierens, das ist der Beginn der karikierenden Zeichnungen, wie wir dann, die dann im 19. Jahrhundert große Höhepunkte feiert. Es gibt einen englischen Karikaturisten und Zeichner und Maler, William Hogarth, der nicht nur Einzelblätter herstellt, sondern ganze Sequenzen. Hier sehen Sie das Leben einer Dirne. Das ist das Kritische, das ist das Moralisierende, das Ironische, das ist natürlich auch in der Kunst völlig neu, dass man das Leben einer Dirne darstellt. Wir kennen vorher ja nur in der sakralen Kunst eben die Illustration der Heiligen Schrift. Wir kennen dann Adlige, die sich porträtieren, malen lassen. Wir kennen Heldendarstellungen, David von Michelangelo oder sowas. Und jetzt auf einmal, nach dem niederländischen 17. Jahrhundert, wo es ja bürgerliche Darstellungen auch gab, so in Form der Genremalerei, die aber nicht unser Thema sind, jetzt gibt es eben auch die Darstellung vom Bürgerlichen und eben von die kritische Darstellung des Bürgerlichen. Hier sehen Sie die junge Frau, die nach London kommt mit ihrem Vater, der erkundigt sich nach einer Adresse hier bei diesen Marketenderinnen. Und während er das tut, versucht das Pferd hier ein bisschen Stroh zu kriegen und führt dazu, dass hier die Eimer umkippen. Das merkt er aber nicht. Und dieses Mädchen möchte sich verdingen als Näherin in der Stadt. Sie heißt Mary Hackabout. Also hier sind ihre Initialen auf ihrem Gepäck. Hackabout, das macht der Hogarth ganz gern, heißt im Rumficken. Aber er schreibt das natürlich nicht, sondern da steht MH nur drauf. Und diese Mary Hackabout, während der Vater sich nach der Adresse erkundigt, wird empfangen von einer Puffmutter. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, wer sagt, dass das eine Puffmutter ist? Das ist eine Frau, die sich anguckt und sagt, naja, vielleicht will die bei mir arbeiten, sicher. Aber das ist keine Näherin. Die hat nämlich hier überall Syphilisflecken im Gesicht. Und dahinter kommt der Richter von London, der freut sich, neues Publikum zu haben und greift sich in den Schritt. Also der sagt, ach ja. die Mary Hackebaut hat mit sich geführt, nicht nur diese Kartons und die Kiste, den Koffer, sondern auch einen Korb mit einer Gans drin. Diese Gans ist tot und ein kleiner Zettel hängt um ihren Hals, da steht drauf, so wie es mir ergangen ist, so wird es meiner Herrin ergehen. Dieses ist für ein gebildetes Publikum gedacht im 18. Jahrhundert, also der ist ausgehend des 17. geboren, hat das ganze erste Jahr der 18. gearbeitet, dieser William Hogarth. Und man muss eben sich jedes Detail ansehen und man muss auch nach Bildtraditionen schauen. Ich weise Sie darauf hin, später. Jetzt ist sie etabliert, also nichts Näherin, sondern sie ist Kurtisane eines adligen Herrn und wohnt ganz schön. Hier hinten ist Ledertapete und man hat einen kleinen schwarzen Diener, den kennen die Eltern von Ihnen noch als Sarottimor. Früher war das so, wenn man zu feinen Leuten kam, stand im Eingang auch so ein kleiner Mohr mit einem Teller auf dem Arm, da konnte man seine Visitenkarte abgeben. Sie macht ihrem Liebhaber eine Szene. Sie tritt den Teetisch um, oder Kaffee, Mokka wahrscheinlich, das ist kein Tee. Und er kommt mit einem neuen Getränk. Sie tritt den um, um abzulenken. Denn sie hat neben demjenigen, der sie aushält, noch einen anderen Liebhaber, der auf leisen Sohlen, der hat keine Schuhe an, den Raum verlässt. Und das fällt ihm natürlich nicht auf, weil er abgelenkt ist. Und die Dienerin gibt ihm die Schuhe. Und er hat unter seinem Arm Degen und Scheide, beides eindeutige Sexualmotive. Der kleine Affe, sowas gehört zum guten Haushalt, der hüpft davon vor Schreck und der guckt genauso wie sein Herr. Im Hintergrund sehen Sie eine alttestamentarische Darstellung. Die Bundeslade kippt um. Hier kippen auch die Verhältnisse um, denn das lässt er ja nicht lange mit sich machen. Er wirft sie raus und jetzt muss sie sich selbstständig machen. Sie hat eine Dienerin, immerhin. Da kommt der Richter von London, der sie aber jetzt verurteilen möchte. Inzwischen hat sie schon die ersten Syphilisflecken. Aus diesem schönen barocken Mobiliar und Ledertapete, übrigens hier sehen Sie Geweihe auf der Tapete, er ist gehörnt. Daher die Geweihe, alles Anspielungen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Man muss in dem Bild genau lesen, das sind Anspielungen der Ikonografie des niederländischen 17. Jahrhunderts. Da wird das Geweih gern benutzt als Anspielung auf das Gehörntsein. Also die Diana zum Beispiel, die badet ja und der Akteon ist hinter der her und die bestraft ihn, weil er sie beim Bad beobachtet und vernaschen möchte und sie verzaubert ihn in einen Hirschen. Der bekommt dann eben ein Geweih und seine eigenen Hunde verreißen ihn. Also, nichts mehr barocke Ausstattung, sondern das ist jetzt ein hölzerner Schemel. Er ist nicht mal so wie ein Ulmer Hocker, sondern das ist elendig so aus der Vorderstadt, aus der Vorstadt, Preiswert im Flohmarkt oder so gekauft. Sie muss ins Gefängnis. Der Richter von London hat sie verurteilt. Sie muss jetzt Flachs brechen. Und der Aufseher gibt die Anweisung. Sie sehen, das sind lauter Dirnen. Sie macht dem schöne Augen. Und sie hier bestiehlt offenbar die Mary Hackebaut, denn die greift hier hinten vielleicht an die Geldbörse. Sie muss zuschlagen auf dieses Flachs und das brechen. Und hier steht jemand, der ist an den Pranger gestellt. Und da oben drüber steht, better to work than stand thus. Also besser zu arbeiten als so stehen zu müssen. Diese Bilderfolge geht dann weiter. Mary Hackabout stirbt. Ihre Dienerin macht sich über die Habseligkeiten her. Diese beiden hier, vielleicht die Ärzte, streiten sich über die Frage, wessen Medizin denn wohl die bessere gewesen sei. Und hier kippt wieder ein Schemel um. Das ist immer ein Symbol dafür, dass die Verhältnisse gekippt sind. Sie hat inzwischen einen Sohn, der hält einen Schürhaken ins Feuer. Das ist eigentlich auch ziemlich dumm, denn er dürfte heiß werden. Und das ist die Trauerfeier beim Bestatter. Sie liegt also jetzt im Sarg, die Kolleginnen besuchen sie. Das ist vermutlich ihre Dienerin. Und hier, also das ist die Einzige, die in den Sarg hineinguckt und sie betrauert. Die unterhalten sich über irgendwas anderes und die unterhalten sich hier, diese zwei, über den Finger. Die hat eine Warze und sagt, guck mal, die kriege ich nicht weg. Sie ist eitel, guckt in den Spiegel, den will sie vielleicht mitnehmen. Und er hier sieht aus wie ein Jurist. Der zieht ihr Handschuhe an, dieser Frau. Der Handschuh ist auch ein erotisches Motiv, das Überziehen von Handschuhen. Und sie klagt, und das ist wohl der Geistliche. Dem kippt gerade das Getränk um. Und ich frage mich immer, wo sein linker Arm eigentlich geblieben ist. Der greift wahrscheinlich zur Nachbarin und deswegen guckt die uns so an. Hogarth kritisiert den Geschmack des englischen Bürgertums im frühen 18. Jahrhundert. Man hält sich einen Mohren, man hat einen Affen. Und der guckt sich eine Speisekarte oder irgendwas an. Hier, die verhalten sich so in französischer, pseudo-eleganter Form. Hier oben hängt ein Bild mit einer, das ist so eine Parodie auf die Venus von Medici, die uns aber ihr Hinterteil zeigt. Das ist die. Die wird zitiert. Und schließlich heiratet man. Auch das ist wieder eine Bilderfolge. Mariage à la mode heißt das. Also Heirat nach der Mode. Sie sehen, wie zwei Männer miteinander verhandeln. Deren Kinder sollen sich miteinander verheiraten. Und zwar diese beiden. Interesse haben die aneinander nicht. Das sind wohl die Juristen, die Beratenden. Hier hinten ist ein Haus im Bau, im typisch palladianischen Stil, den Hogarth kritisiert. Der kritisiert, dass reiche Engländer im italienischen Stil bauen, bei denen aber die Finanzierung nicht gesichert ist. Da ist das ist leider nur im Bau. Aber vielleicht ist diese Hochzeit, diese Vernunft-Ehe eine Lösung. Also er hat offenbar Geld. Er hat kein Geld, tut nur so. Und weist aber auf seinen Stammbaum hin und sagt, wir sind aber adelig. Also das heißt, ihre Tochter wird dann in den Adelsstand gehoben. Sein Bein ist umwickelt. Das ist mit Sicherheit auch nicht jetzt, sagen wir mal, Gicht oder sowas, sondern der stellt immer sehr drastisch Syphilis dar, der Hogarth, das wird vielleicht bei den nächsten Bildern noch klar. Diese beiden Hunde sind aneinander gekettet. Die sind der Spiegel dieser beiden, die also ja eine Verbindung eingehen, die sie aneinander ketten wird. Nun ist die Ehe vollzogen. Am Morgen nach irgendeiner Feier sitzen die da, völlig desoliert. Und also der hängt da eigentlich nur so im Stuhl rum und hier ist ein Stuhl umgekippt und da sind Noten, offene Noten und der Diener mit Geschäftspapieren, der wendet sich weg und ist empört über die Verhältnisse. Hogarth kritisiert, dass das so billiger Schund ist, der da steht. Diese römische Plastik, die ist kaputt und dieser Leuchter, der ist gleichzeitig, der ist so Gefieder und hier ist ein Diener, der aufräumt, also das sind alles chaotische Verhältnisse. Und bei dem Ehemann hängt hier ein Tuch aus dem Rock und daran schnüffelt der Hund. Das ist sicher nicht sein Taschentuch, sondern ein Schlüpfer der Freundin. Der galante Herr, also er, geht mit seiner kleinen Freundin zum Arzt und sagt, du hast mir doch versprochen, dass du, die hat ja Pillendöschen in der Hand, dass du was hast, was ihr hilft. Sie weint und er droht ihm mit dem Stock und sie, die Assistentin des Arztes, auch natürlich Syphilis, die hat hier so ein Dolch in der Hand und will ihren Chef verteidigen. Dieser Arzt hat sehr seltsame Utensilien, also das ist eher so ein Naturaliensammler als ein Arzt. Wenn man sieht, hier hat ein Skelett und da oben Totenköpfe der Decke gemalt, hier liegt ein Totenkopf, also das ist nicht eigentlich ein medizinischer Konsultationsraum, sondern eher eine Wunderkammer. Das ist natürlich ein Quacksalber, also im 18. Jahrhundert konnte sich jeder Arzt nennen. Also das hat nicht geklappt. Währenddessen hält die Dame des Hauses Hof. Sie lässt sich die Haare machen. Während das so ist, gibt es was zu trinken und es gibt so ein kleines Konzert. Das ist so offenbar so ein italienischer Kastrat, der zu Gast ist. Und sie erinnern sich an den Juristen hier, der die Eheschließung vollzogen hat. Der ist auf einmal hier wieder da. Und macht ihr Avancen, lädt sie zu einem Maskenball ein. Und inzwischen hat sie am Schminkspiegel sogar die Krone. Das heißt, er ist gestorben und sie ist also jetzt adelig. Hier unten ist ein Moor, der eine kleine Figur vor sich hat, ein Hirsch, gehört. Das heißt, hier geht es darum, dass der Ehemann betrogen wird. Denn er macht die Avancen und da wird die wohl drauf eingehen. Hogarth kritisiert eben dieses manierierte Verhalten dieser galanten Herren und das alberne Verhalten dieser Dame. Übrigens hier am Bett auch die Krone, also die ist jetzt adlig. Das ist leider ein bisschen blass. Der Ehemann hat Selbstmord begangen. Und seine Frau kann ihn nur noch betrauern. Ja, vielen Dank. Und während er ihr das nun eingesteht, dass er Selbstmord begangen hat, muss der Jurist hier schnell natürlich die Bude verlassen. Denn man kann ja nicht sagen, du stirbst jetzt gerade, den Liebhaber schicke ich mal weg, sondern der flieht. Das ist also Mariage à la mode, das heißt, Hogarth kritisiert und sagt, die leben französisch, wollen französisch leben und sind oberflächlich. Und das will ich hier kritisch darstellen. Erstaunlich ist, dass diese Bilder, die auch als grafischer Zyklus, genauso wie das andere von der Mary Hackabout erschienen ist, großen Absatz in England gefunden hat. Also das ist nicht etwa jemand wie in Spanien, der Goya, der dann anonym arbeiten musste oder das kaschieren musste. Nein, nein, die englische Gesellschaft fand das sehr gut. Ja, nun ist sie also auch dabei, Selbstmord zu begehen. Ihr Kind hat inzwischen auch Syphilis, die ist aber nett umsorgt. Und der Vater nimmt ihr den Ring und sagt, immerhin, das war ja eine gute Ehe, den Ring nehme ich schon mal. Dem geht es jetzt gut, er hat zwei Röcke an. Sein Diener trägt offenbar die abgelegten Röcke, denn der ist ja viel zu groß hier, der Rock. Und die Verhältnisse sind völlig durcheinander, deswegen umgekippter Stuhl und der Hund, der kann sich hier bedienen, das merken die nicht. Hogarth kritisiert dann die Kirche. Sie sehen hier eine Predigtszene und der Diener unter der Kanzel hat gar nicht so sehr Interesse an der Heiligen Schrift, sondern guckt eigentlich lieber hier in den Ausschnitt. Und die hier schlafen. Sie kennen alle Jonathan Swifts Gulliver. Das ist ein Text, den Hogarth illustriert hat, kannte, rezipiert hat, mitverbreitet hat. Hier sehen Sie Gulliver, wie er in Lilliput ist, und er wird ob seines Hochmuts bestraft, indem man ihm dieses Klistier einführt. Das war eine Form von Strafe, also das Klistier dient natürlich auch erotischen Zwecken oder medizinischen, aber eben auch zur Strafe, ganz übliche Strafe gewesen. Und die sind alle ganz geschäftig und der Pinkel zum Beispiel hier und der Priester hier, der ist in einem Topf. Hier oben hebt noch jemand diese Kanone hoch und darunter ist das beschriebene Punishment und so weiter. Hier ist eine Ratte, die ein Kind auffressen möchte. Das zeige ich, weil es parodiert worden ist. Das ist, die Franzosen hatten ja Kolonien und haben die zeitweise an die Engländer verloren, dann in den 1820ern wiederbekommen, darüber freuen die sich und machen dann, Napoleon schickt dann viele Schiffe nach Afrika, um sich um die Leute dort zu kümmern und viele sind schiffbrüchig geworden und eines ist eben, das hieß Medusa und dann hat man aus den Resten des schiffbrüchig gewordenen Schiffes ein Floß gebaut. Hier ist die Situation gezeigt, wo die Rettung kommt. Die rufen also dann im Hintergrund die Rettung. Hier sieht man Tote, die haben sich zum Teil aufgegessen, die haben Urin getrunken und so weiter. Also da liegen lauter Leichen, aber hier kommt eben die Rettungssituation. Das kennt jedes französische Kind, das kommt im Geschichtsunterricht vor. Das Verhältnis der Franzosen zur Geschichte ist ja ein anderes als bei uns. Kein Mensch weiß, wer den Reichstag gebaut hat. Und die wenigsten wissen, warum der Reichstag heißt. Wir haben doch eine Demokratie, müsste ja Bundestag heißen. Und der Asterix, der zitiert das. Das würden wir ja so gar nicht verstehen. Da steht im französischen Text, je suis médusé. Das würde ja überhaupt für uns keinen Sinn ergeben, wenn da steht, ich fühle mich medusiert. Bei uns steht fliehen. Das ist also eine Form von witziger Zitation. Deswegen zeige ich das. Hier sehen Sie Kritik im 19. Jahrhundert. Ich habe gesagt, dass sehr viel Kritik, sehr viel Karikatur sich entwickelt, gerade durch neue Reproduktionsmöglichkeiten, zum Beispiel durch das Entstehen der Lithografie. Hier ist der Franzose, also der Jakobiner, der aber aus der Unterschicht kommt, deswegen hat er keine Hose. Die anderen trugen Kniebundhosen, das sind die sogenannten sans-culottes, also die ohne Hose. Und die wollen die ganze Welt auffressen. Also wollen alle unter die Ideen der Französischen Revolution bringen. So ist er also häufig dargestellt. Hier ist ein Denkmal für den Robespierre und oben sieht man das Attribut diese Jakobinermütze. Und nachdem Napoleon aber gegen Österreich und Deutschland einmal verloren hat, sieht man auch ihn, das soll eindeutig Napoleon sein, mit einer Weltkugel, aber der Adler, nämlich also das, der Hinweis auf Deutschland, der greift nach ihm. Hier ist einer aus dem Direktorium der Revolution, der sich überfressen hat. Also kritisiert wurde in der Karikatur immer, dass die Franzosen, also Europa vereinnahmen. Und dieses Vereinnahmen wird dargestellt durch sich überfressen. Und der erbricht alles das, was man sich ergaunert hat. Und schließlich gibt es aber die Pflicht, dann zurückzukehren, wenn man verloren hat. Und eine der Strafen, die es auch im Mittelalter gegeben hat und die es auch noch 1900 gegeben hat, war, rückwärts auf dem Esel reiten zu müssen. Und das Ganze wird vor der Folie der Don Quixote-Geschichte dargestellt, denn das soll eben dann Don Quixote und Sancho Panza sein. Der wundert sich, dass aus dem Esel Strahlen kommen. Und der hier wird belacht von kleinen Leuten, weil er auf dem Esel reiten muss. Und der hier bläst dem Esel in den Anus mit diesem Blasebalg und damit soll gesagt werden, alles das, was ihr hier verkündet habt, das ist schlechte Luft. Auch bei dieser italienischen Karikatur sehen Sie, wie der Doge von Venedig Venedig verlassen muss, weil er von den Franzosen besiegt worden ist. Und hier sind dann Figuren, die wir aus der Commedia dell'arte kennen, die ihn begleiten mit Gesang und auch er muss zur Strafe auf dem Esel rückwärts reiten. Die Franzosen wollen dann eben natürlich auch Italien unterjochen und die französische Revolution und Revolutionsgedanken. Und hier versucht man dem Papst den Begriff Liberté, den Begriff Freiheit als Brotleib in den Mund hineinzuschießen. Und hier oben ist die päpstliche Tiara. Ich habe eben Goya erwähnt, der im ausgehenden 18. Jahrhundert, das ist hier aus den 70er und 90er Jahren, Gesellschaftskritik übt durch Karikaturen, durch Sequenzen, durch Bilderfolgen, die sogenannten Capriccios. Hier zeige ich Todos Keran, das heißt, alles wird fallen, alles fällt. Hier werden die Dirnen kritisiert und die Freier, die in diesem Baum sind und die werden wie Vögel runterfallen und diese Frauen, ziehen ihnen dann die Federn raus. Hier, die werden gerupft, wie Hühner. Das ist also der Hinweis darauf, dass dieses moralische Vergehen dazu führt, dass man gerupft wird, dass man bestraft wird. Und alles wird fallen. Also alle fallen moralisch auch. Früher sagte man ja auch gefallenes Mädchen. Das ist von Honoré Daumier, großer französischer Karikaturist 19. Jahrhundert, der in den 1830er Jahren kritisiert, dass die Pressefreiheit aufgehoben wurde. Und Sie sehen, wie hier also jemand mit einem riesen Knüppel auf die Allegorie der Presse einschlägt. 1832 wurde die Pressefreiheit aufgehoben. Hier wird das dargestellt durch einen englischen Zeichner, das ist auch ein Französer, Granville heißt der, der zeigt die Wiederauferstehung der Pressefreiheit. Also diese Schere ist die Zensur und hier ist ein großer Sarg. Also die Zensur ist in dieser Wiederauferstehungsszene dargestellt. Also die Kritik daran, dass nun am 28. Juli gab es eine Juli-Revolution, aber eben in den 30er Jahren wurde alles das, was an Errungenschaften da war, rückgängig gemacht. Und nun müssen die Adligen Europas, sehen Sie an der Kohle oder an der Kleidung, die bittere Pille der Konstitution, also der neuen Gesetze, schlucken. Das ist in den 1850er, 60er Jahren, wo sich also dann langsam Nationen bilden. Entstehen Verfassungen gegen den Adel. Hier wird jemand karikiert, so wie wir das später, also im letzten Jahrhundert durch die Karikatur Helmut Kohls kennen. Im 20. Jahrhundert sehen Sie, also im letzten Jahrhundert, sehen Sie, wie die Kirche kritisiert wird, die gerade im Ersten Weltkrieg, im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, den Krieg gepredigt hat, gut geheißen hat. Deswegen sehen Sie auf der Kanzel jemanden, der predigt, aber aus seinem Mund kommen eben Munition und Waffen heraus. Und hier unten stumpfsinnig die Zuhörer und das Lamm ist wieder ein Esel. Das ist George Gross. Auch das hat er, als es eben hieß, die Kirche heißt die Kriegshandlung gut, hat er den Christus mit einer Gasmaske, das war ja ein Gaskrieg, der Erste Weltkrieg, mit Gasmaske gesagt, und dafür musste er vor Gericht. Das ist aber erst in den 20er Jahren gewesen. Das heißt, er ist in den 1920er Jahren, 24, noch verurteilt worden dafür. Hat aber mehrere Instanzen gegeben, immer wieder freigesprochen. Und unter diesem Bild 1924, das ist also früher als das 27, das 24, stand, so sieht der Christus heute aus. Der läuft in der Gasmaske rum. Also das ist eine Fotomontage. Also der Auferstandene oder der Erlöser, Christus als der Mensch gewordene, der trägt jetzt Gasmaske. Das ist Otto Dix, der die Großstadt zeigt. Also man tanzt Charleston und Jazz, früher hieß das Negermusik, deswegen sehen Sie hier Schwarze. Mich hat vor 40 Jahren noch die Mutter eines Studenten gebeten, doch dafür zu sorgen, dass der Sohn nicht so viel Negerplatten hört. Sollte lieber Mozart oder sowas. Das habe ich mir gemerkt. Und heute müssen wir dauernd aufpassen, was wir sagen. Also ich dürfte das bei Studenten nicht mal in Anführungsstrichen zitieren. Der zeigt also die Großstadt. Hier wird Jazz in den 20er Jahren gespielt, Charleston getanzt. Und das sind die Kriegsheimkehrer, die hier kritisiert. Die gehen hier durch eine Bordellstraße. Das sind aber nicht die richtigen Freier. Die werden sich das nicht leisten können. Das stellt der Otto Dix dar. Und hier sehen Sie, wie die zwischen babylonischer Architektur sich bewegen, die Dirnen. Und das Ironische ist das Verzerrte der Gesichter, das Überzeichnen. Und die Tatsache, dass diese Boa hier gleichzeitig Vagina-Motiv ist, das ist satirisch zu betrachten. Otto Dix, Großstadt, das Bild hängt in Stuttgart, Staatsgalerie. Es entstehen dann ja im Zusammenhang mit der Collagenkunst, der Hanna Hoesch zum Beispiel, oder Kurt Schwitters in Hannover, Karikaturen, die Fotomontagen sind. Hier wird gezeigt, dass hier unten drunter steht, ein Professor Witlawowski von der Universität Heidelberg hat festgestellt, dass das menschliche Hühnerauge, allerdings nur das germanische, befähigt ist, in die Zukunft zu schauen. Hitler hat sogleich nach Bekanntwerden der Entdeckung des genialen Forschers die Überführung von 1300 Hühneraugenoperateuren ins Konzentrationslager angeordnet. Völkische Tiefenschau heißt das. Der hat hier das Hakenkreuz in der Brille. Die Kritik daran, dass Hitler finanziert worden ist, zum Beispiel durch Rosenberg, wird durch dieses Plakat von John Hartfield, der hieß eigentlich Herzfelde, aber das klingt ja nicht gut, deswegen anglisiert John Hartfield. Auch das eine Fotomontage. Das, sowas ist gar erst möglich durch den Surrealismus in der Malerei, dass es dann in der Fotografie auch so etwas gibt. Ich komme zur bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Sie sehen hier einen Flaschentrockner. Das, was hier zum Thema gehört, ist die Ironie, ist die Ironisierung des Kunstbetriebs, der dekadent war, der immer noch am 19. Jahrhundert hing, zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und deswegen hat Marcel Duchamp einfach diesen Flaschentrockner genommen und den zur Kunst erklärt, das Ganze Anfang des 2. Jahrzehnts, also unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Oder er hat einen Hocker genommen und eine Speiche da drauf, also dieses Rad da drauf geschraubt. Er nennt das Ready-Made und sagt, entscheidend ist die Erfindung, ist die Inventio, nicht das, was ich gestalte, was ich konstruiere, sondern das, was ich entdecke und was eigentlich schon, das ist dann spät, kommt dann später auch. Das gilt hier nicht, aber grundsätzlich ist das im Kontext zu sehen, das sogenannte Objet trouvé auf, also das gefundene Objekt. Das ist eigentlich schon vorher fertig. Hier ist es allerdings nicht vorher fertig, sondern es wird fertig gemacht. Deswegen sprechen wir hier vom Ready-Made. Diese Stilrichtung heißt Dadaismus und kritisiert die konventionelle Kunst im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Das gilt auch für diese Arbeit von 1917, wo er aus dem Pissoir, wo aus einem Pissoir, der Marcel Duchamp, er signiert mit einem anderen Namen, einen Springbrunnen macht und nennt das einfach Fontaine. Das Original ist übrigens verschollen. Oder er nimmt die Mona Lisa und malt der einen Schnäuzer. Und schreibt darunter L-H-O-O-Q. Wenn Sie das Französisch lesen, dann heißt das, also die Buchstaben, L-H-O-O-Q. Das heißt, sie ist heiß am Hintern. Also sie ist geil, heißt das. Er schreibt nur nicht das drunter, sondern er verschlüsselt das. Auch das Marcel Duchamp. Das gibt es ja in vielen Varianten. Gibt es auch von Dali, wo die Dali-Schnäuzer hat. Das gibt es als Klopapier, wie wir das kennen, auch als Praline und so weiter. Also ich meine, die Mona Lisa. Auch das ist Kritik, weil das natürlich für ein bürgerliches Kunstverständnis das Höchste ist, was es in der Kunst gibt, die Mona Lisa. Pablo Picasso ironisiert auch dadaistisch die Kunst, indem er irgendwo einen Sattel findet und einen Lenker, das kombiniert und sagt, das ist ein Stierkopf. Und auch behauptet, das sei vorher fertig gewesen. Er sagt ja, ich suche nicht, ich finde. Das hat natürlich gleichzeitig auch einen Hinweis auf seine Herkunft. Der ist ja Spanier, da spielt der Stierkampf eine große Rolle. Das wissen wir von Hemingway und von Besuchen in Spanien. Dieses Bild von Edouard Manet zeigt eine bürgerliche Familie auf einem Balkon. Das geht auf eine traditionelle Bildform des bürgerlichen Daseins zurück. So etwas kennt man zum Beispiel hier bei Goya. Da sitzen die Mayas auf dem Balkon. Und das wird kritisiert durch Magritte, indem er sagt, ich mache daraus Särge. Also die Särge sind nicht nur die genaue Anordnung folgend, der genauen Anordnung folgend, sondern die interpretieren das. Der sagt, die sind nämlich eigentlich schon tot. Die sind erstarrt in ihren Konventionen. Das Gleiche macht er hier mit diesem berühmten Bild von Madame Recamier, in dem er sagt, die ist in gesellschaftlicher Form völlig erstarrt und deswegen mache ich da so einen statt des Körpers einen Sarg drauf. Das ist Robert Mapplethorpe. Ich war 1988 in Philadelphia bei der Ausstellungseröffnung von Mapplethorpe. Die wurde nach einem Tag geschlossen. Also das heißt, das ist ja jetzt nicht 100 Jahre her, sondern ein bisschen mehr als 30 Jahre her. Das wurde dann sofort geschlossen, wenn es hieß, das ist erotische Schweinerei und was für ein Kinder in das Museum kommen und so. Und das lebt von der Überraschung, dass man erst beim zweiten Hinsehen merkt, dass dieses eigentlich seriöse Auftreten des Schwarzen, vielleicht Bankers, Investmentbankers oder sowas, ergänzt wird dadurch, dass der Penis da so aus der Hose hängt und sehr detailreich gemacht und witzig, indem hier auch noch so ein Teil der Unterhose mitzusehen ist. Also das Humorige ist dieser Überraschungseffekt. Und das ist ja viel drastischer, als wenn man, wie er sonst das ja tut, nackte Männerkörper fotografiert. Ich mache einen kleinen Exkurs in die Werbung. Dieser Surrealismus überträgt sich dann auch in die Werbung. Das hier ist eine aktuelle, die Zeit, wunderbar, Kritik daran, dass die Wälder abgeholzt werden. Das ist ein Hinweis darauf, wie lecker, wie feurig alles beim Burger King ist. Deswegen sieht das wie ein Zündholz aus. Das kennen Sie vielleicht. Das hat der Milton Glaser irgendwann in den 80er Jahren in einem Taxi gezeichnet, weil der Bürgermeister gesagt hat, die Stadt ist so kaputt und kannst du nicht eine Kampagne für die Stadt machen. Und das hat neulich, habe ich neulich entdeckt, da hat jemand geschrieben, also die Türme, die haben sie zerstört, aber das Herz nicht. Deswegen sind die beiden Türme, die sind hier Teil des Ends, die sind weg, also die beiden Vertikalen. Das ist durch Weglassen witzig. Ja, dann schließe ich einfach. Ne? Komm wieder. Das ist eine Ironisierung des Mondrian. Ich kann einen Schnelldurchgang machen. Das ist von dem Pierre Hug, ein Künstler, der auf der letzten Dokumenta diesen Hund gezeigt hat, mit einer Vorderpfote, die pink war. Und das ist eine Plastik mit 10.000 Bienen. Und dann hat die Galeristin gesagt, sie können ja eine Biene mit nach Hause nehmen, dann kriegen sie von uns ein Zertifikat, dann haben sie Kunstwerk zu Hause. Das ist Wolf Hostell, der kritisiert den Verkehr und deswegen betoniert der Autos ein. Hat das gemacht, Ende der 60er Jahre, das ist in Köln. Das habe ich letzte Woche entdeckt, das ist ganz, ja, Ironie heißt es ja hier, und Witz, ne? Vorsicht, hier können Sie ausrutschen, deswegen ist es eine Banane. Ich habe neulich in einem Rhetorikbuch, ich schreibe nicht nur welche, ich gucke auch schon mal, was andere so schreiben, man soll nicht sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also was sage ich denn jetzt? Ich bin am Ende.
Ende müssen Sie nicht sein, dass Sie sich jetzt hinsetzen. Sie müssen jetzt hier stehen.
Ich muss Rede und Antwort
stehen. Ja, Sie müssen Rede und Antwort stehen. Wir haben jetzt sage und schreibe noch 5 Minuten, um Sie in die Mangel zu nehmen. Seien Sie schnell.
Haben Sie Fragen? Das ist auch gut als Schluss.
Ja, haben Sie Fragen. Ich habe einen schönen Schluss parat, den habe ich noch nie hier eingesetzt. Den könnte ich jetzt einsetzen, wenn von Ihnen nichts mehr kommt, weil dann können wir gleich zum Bier gehen. Es wurde viel gesagt, es wurde nichts gefragt, der Rest wird vertagt. Wie wäre denn das?
Ich komme gern wieder.
Ja, wir laden Sie auch gerne wieder ein. Kommen Sie bitte nächste Woche auch wieder. Da ist Beat Fehlmann da, den manche Konstanzer ja noch gut in Erinnerung haben, der Intendant der Konstanzer Philharmonie. Und der wird Ihnen was erzählen über Humor in der Musik. Da gibt es was auf die Ohren, heute gab es was auf die Augen. Herzlichen Dank, Herr Schütz, und Ihnen fürs Kommen. Bis zur nächsten Woche. Wiederschauen.